Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt. Willkommen zurück beim Bitcoin Podcast. Präsentiert von Coinfinity bei den Bulli Bursti Burggesprächen. Zweite Staffel, vierte Folge. Alle Wege führen zu Bitcoin, so fühlt sich's jedenfalls an. Wir reden von der Wall Street, wir reden vom ganz großen Geld, das Bitcoin quasi umarmt. Das hat Vorteile, das hat Nachteile, aber das hat vor allem auch Auswirkungen auf unser aller Leben, wenn wir mit Bitcoin schon beschäftigt sind, wenn wir schon drin sind bei Bitcoin, mental oder mit unserem Geld. Und wie passt das eigentlich zusammen? Was machen wir mental? Wie eichen wir uns selbst auf Bitcoin und wie können wir quasi, ja, vielleicht auch den Vorsprung behalten, den wir als Bitcoiner jetzt schon haben gegenüber den ganz großen Typen an der Wall Street. Peter, servus. Servus. Peter Kotosek, Professor Peter Kotosek, mein Gastgeber und Gast gleichzeitig bei den Burggesprächen. Du hast gerade was Schönes gesagt. Du hast gesagt, das Gute in unseren Gesprächen ist, dass wir einfach reden, weil wir uns gegenseitig auch reden lassen. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber wir stellen uns nicht das Bein, sondern wir versuchen wirklich auf was draufzukommen. Und es fühlt sich wirklich so an, als wäre da was dran an diesem Bitcoin-Ding.
Ja, natürlich, ja.
Du bist seit 2012 Bitcoiner.
Ja, fast unfreiwillig, weil ich ja in einem anderen System war, das dann aber politisch sozusagen gekillt wurde. Und dann habe ich halt aus Verlegenheit auf Bitcoin umgeschaltet, bin aber dann ziemlich lange eigentlich passiv nur gewesen, habe gar nichts gemacht, erst so 16, 17 bin ich wieder munter geworden. Also das sind 4 Jahre einfach herumgelegen, die Bitcoin.
Bist aber eben mit deinem Hintergrund als Unternehmer und als Künstler einer, der offenbar auch jetzt, als es dann in den Mainstream gegangen ist, irgendwo aktiviert wurde, nicht? Wenn man Larry Fink redet, man die ganze Zeit, BlackRock und so weiter, Wall Street. Was glaubst du, bringt das Jahr 2024, was jetzt so die breite Masse der Bitcoin-Adoption betrifft?
Ja, ich denke mir, dass eigentlich der Bitcoin jetzt langsam wirklich ins Bewusstsein gerät und vor allem, dass man von dieser romantisierenden Phase auch einen gewisseren nüchternen Background kriegt. Dadurch, dass so viele echte Profis jetzt auch einsteigen, die auch gewohnt sind, in größeren Summen zu denken. Bis jetzt hat man ja den Eindruck gehabt, dass der Bitcoin eher so ein Klein-Klein-Ding ist. Also das ist erstens, weil er einfach teilweise viel, viel besser im Handling ist als Geld. Eigentlich fast so gut wie Bargeld. Mhm. Man kann ihn auch sozusagen in der Tasche herumführen, am Handy. Aber, und man kann auch klein auf Augenhöhe arbeiten. Und daher ist ja auch diese Grassroot-Idee so stark gekommen. Und alle haben eigentlich geglaubt, oder glauben ja in der Mehrheit noch immer, dass der Bitcoin so bottom-up hinaufkommt. Ich habe eher den Eindruck, dass die Großen, wenn man das so sagen darf, also die Leute, die mit größeren Summen Handling betreiben, sehr wohl schon eher seit 16, 18 schon ein bisschen bewusst auf Bitcoin geschaut haben, aber eigentlich noch nicht gewusst haben, wie können sie das mit ihrer bürokratisch geregelten Welt in Einklang bringen. Und der Prozess, der läuft jetzt und hat einen gewissen Kipppunkt erreicht.
Es braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis man das versteht. Also es hat ja bei uns allen eine Zeit gebraucht. Ich habe 3 Anläufe gebraucht. Jeder, der uns zusieht, zuhört, wird seine eigene Geschichte haben. Und das ist ja, am Ende des Tages sind ja auch die Larry Finks oder die Fidelities dieser Welt von Menschen. Also Larry Fink ist ein Mensch und Fidelity sind auch Menschen. Alle sind Menschen und die brauchen ja auch ihre Zeit, um sich in das Thema einzuarbeiten, vielleicht zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen Bitcoin und dem anderen Kryptozeugs und diese Geschichten.
Naja, wir müssen, du hast das ja richtig jetzt fast eigentlich experimentalhaft ja gesagt. Man ist sich nie bewusst, dass Menschen ja nicht eine Person sind, sondern verschiedene Rollen eigentlich im Leben einnehmen. Und wenn du jetzt ein Manager bist eines sehr großen Geldbeschaffungsapparates, dann bist du natürlich einerseits berufstätiger Profi und gleichzeitig bleibst du aber der kleine Mensch, der du immer warst. Nicht? Und musst dich halt rasieren und aufs Klo gehen, musst alles machen, was alle anderen Menschen auch machen müssen. Und wir neigen immer dazu, die Leute an ihrer Rolle zu beobachten und nicht so sehr an ihrem Menschsein. Es ist ja auch nicht so leicht möglich. Wir kennen zum Beispiel alle diese Herrschaften noch nie persönlich aus der Nähe wahrnehmen können. Also ich kenne ihre Körpersprache nicht, ich kenne ihren Geruch nicht. Also alles diese zwischenmenschlichen Dinge hat man da nicht. Das sind abstrakte Einheiten für uns. Jetzt kann man nur ihr Verhalten beobachten. Nicht? Und das ändert sich signifikant. Da bin ich überzeugt, dass wir jetzt wirklich in einer Umbruchsphase. Das kann man an der Hand zum Beispiel dem Larry Fink ja sehr gut beobachten, wie er vor 2 Jahren geredet hat und wie er jetzt redet.
Gestern habe ich erst wieder ein Video gesehen, einen super Zusammenschnitt von Larry Fink, wie er sich über die Jahre da gewandelt hat. Ich weiß nicht, ob du mein Video gesehen hast. Ich habe ihn ja selbst 2018 in Wien interviewt. Da habe ich ihn schon persönlich kennengelernt. Hat mir das jetzt wahnsinnig viel gebracht? Weiß ich nicht. Ich kann mich daran erinnern, er hatte einen riesigen Starbucks-Becher am Tisch stehen, obwohl er in einem der besten Hotels natürlich der Stadt abgestiegen ist, wo es auch ein super Espresso gibt. Und ich habe mir gedacht, ja, das typischer ist Amerikaner.
Das habe ich auch in meiner Jugend, da, in mit den Amerikanern beieinander war, ist mir das auch immer angefallen, dass sie gleichzeitig höchsten luxuriösen Aufwand treiben können und gleichzeitig eigentlich ganz primitive Plebs auch noch sein können. Aber alles in einer Person und zur gleichen Zeit. Während bei uns in Europa ist das üblich, das habe ich von meiner Frau immer gelernt müssen, nicht? Man muss sich putzen und schneuzen und kampeln und schön machen, so wie ich halt mit meiner Krawatte. Und jedenfalls ist das halt ein anderes Verhalten. Nicht? Und das ist aber auch, das muss man auch einbeziehen, wenn man über diese Bitcoin-Phänomene spricht. Die werden ja stark von den Amerikanern dominiert.
Was meinst du damit?
Naja, dass eben die machen das Tempo. Mhm. Nicht wir Europäer machen das Tempo, auch nicht die Asiaten, die sind ja immer etwas zurückhaltend und spielen immer gerne mit verdeckten Karten, während die Amerikaner, die breiten das immer alles aus. Daher sind die das beste Beobachtungsgebiet. Also was die tun, wenn man sich an das hält, ist man halt immer seiner Zeit etwas in Europa voraus.
Sie sind so herrlich pragmatisch, sage ich.
Ja, unkompliziert könnte man das sogar nennen. Ne?
Und deswegen frage ich mich, was ist jetzt dahinter? Also gut, wir haben jetzt, nur um zusammenzufassen, nicht? Wir haben jetzt Anfang des Jahres, im Frühjahr 2024, das Halving. Ja. Wir haben eine Zinswende. Das heißt, wir kommen von extrem hohen Zinsen, wird es wieder runtergehen. Das heißt, die Märkte können wieder aufatmen. Die Inflation geht wieder los. Ne? Ja. Das heißt aber auch, dass das Problem der langfristigen Zerstörung von Fiat-Geld wieder prävalent wird oder eigentlich schon lange prävalent war, aber es wird weiter auf, es bleibt angeheizt. Und jetzt kommen diese ETFs, das heißt Bitcoin bekommt potenziell diesen Rundstempel, wie du immer sagst, ja, von der Regierung, sagen, okay, das heißt, es kommt eigentlich alles zusammen, es führen ja wirklich alle Wege jetzt zu Bitcoin.
Ja, so kann man es auch ausdrücken, ich meine, das ist natürlich die typische Sicht eines begeisterten Bitcoiners. Ich bin da etwas zurückhaltender, weil ich immer vor meiner eigenen Begeisterung fürchte. Also ich versuche immer möglichst noch genug Distanz aufrechtzuerhalten, um auch zu sehen, wenn es irgendwo schief läuft. Zum Beispiel beobachte ich den Gensler sehr, also den SEC-Chef. Der macht eine sehr seltsame Figur derzeit, weil den kannte ich ja noch, als wir er noch Universitätsprofessor war und eigentlich über diese Kryptowährungsstruktur und diese ganzen Proof-of-Work-Verfahren eher noch sehr technisch positiv geredet hat, weil er offenbar genug mathematische Kenntnisse hat, zu wissen, wie proof das Ganze ist. Und jetzt eiert da irgendwie nach meiner Wahrnehmung herum. Und daher gibt es ja auch immer wieder, einmal SEC wird bald bewilligen, dann wieder nicht. Ich nehme auch an, dass der auch ein gewisses Opfer seines eigenen Apparates ist. Das ist ja meistens in der Politik so.
Da gibt es politische Interessen.
Ja, und Lobbyisten, Vereine und alles Mögliche.
Du hast vorher auch gesagt, wir können in die Leute nicht reinschauen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass der SEC-Chef hat 100 andere Themen am Tisch liegen, ja, außer Bitcoin. Ja, wir glauben immer, das ist das einzige Thema auf der Welt.
Ja, ja, der hat natürlich Routinegeschäft, die Wall Street schläft nie. Und dort sind ja alle begnadeten Zocker, die üben sich an der Wall Street. Ist, ob die jetzt sind, irgendwie aus Nahen Osten, irgendwelche Scheichs mit viel Geld, irgendwelche Chinesen, alle spielen natürlich an der Wall Street, weil dort, das ist so wie halt alle Musiker gerne mal im Wiener Konzerthaus oder im Wiener Musikverein auftreten wollen, weil dort halt, wie es so schön heißt, die Musik spielt.
Also, jetzt sitzen wir hier Ende des Jahres 2023. Es kann sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge ausgestrahlt ist, schon eine Entscheidung in eine oder andere Richtung gefallen ist oder dass eine Entscheidung gefallen ist, die das Ganze wieder verzögert. Wir wissen es nicht. Nein. Was wir aber wissen, du hast recht, Gary Gensler hat an sich offenbar verstanden, worum es bei Bitcoin geht, auch den Unterschied zwischen Bitcoin und anderen Kryptowährungen.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch seine Problematik, nicht? Weil er steht ja unter einem gewissen Druck, wenn er für Bitcoin was bewilligt, kommen alle schreien und sagen, wir sind ja auch eine Kryptowährung, wir wollen unser Ding auch bewilligen. Und diese Abgrenzung, das merken wir ja auch in Gesprächen unter den Bitcoinern, auch selbst, auch ich habe vorher ein bisschen experimentiert mit Ethereum und oder die anderen habe ich gleich gar nicht mehr angegriffen. Bis einem klar wird, was da für ein fundamentaler Unterschied ist. Wenn man vom Proof of Work einfach weggeht, dann ist das einfach gar nichts mehr, dann kann man es gleich vergessen, weil dann ist es eh Old World.
Es ist im Grunde das, was wir ohnehin schon haben. Und dann denke ich mir, okay, der eleganteste Weg, der pragmatischste Weg ist, BlackRock will einen ETF, 15 andere wollen auch einen ETF. Die lasse ich zu. Bestätige als Securities and Exchange Commission, Bitcoin ist ein digitaler Rohstoff, der erste in der Geschichte. Und dann hat BlackRock auch einen Ethereum-ETF beantragt.
Ja, das ist mehr ein Absicherungsgeschäft, würde das einstufen, weil es doch wieder erwarten besser läuft.
Was, wenn der Ethereum-ETF dann abgelehnt wird? Dann hätte ich die Klarheit, das ist mein Punkt.
Ach so, ja.
Und was mich nämlich wundert, ist, dass das außer BlackRock meines Wissens keine andere. Also Ethereum, BlackRock macht Bitcoin-ETF, sofort 15 andere. Bitcoin macht Ethereum-ETF, niemand. Ja. Und der Chef von Cantor Fitzgerald, einem großen Broker an der Wall Street, 12.000 Mitarbeiter, ist gestern in einem Interview gesessen und hat gesagt, er interessiert sich für Kryptowährungen, aber nur, er sagt wortwörtlich, just to be clear, Bitcoin and only Bitcoin, the other stuff is just not a thing. Ja. Also das heißt, hinter den Kulissen ist das offenbar eh schon klar, aber wir können es jetzt noch nicht hundertprozentig festlegen. Ich sage nur...
Ja, aber das haben wir ja immer wieder, wenn du so, du neigst manchmal dazu, sozusagen so schön in Schachtel und das alles einzuteilen und ich tue dann immer, so auch wie jetzt wieder, beantworten, das heißt nicht notwendig, dass diese Sachen verschwinden.
Nein, nein.
Die werden dann ihr Randbedingungen und die haben auch ihre Fans, das ist so. Darum ist mir das auch gar nicht so wichtig, wie der Gensler jetzt wirklich entscheidet, weil, und das möchte ich auch noch bitte einbringen, ich bin ja, wie du weißt, ein Sailor-Fan, aber nicht, weil er ist auch ein sympathischer Typ, aber weil die Vorgangsweise der hat. Also wir werden wahrscheinlich mit sehr vielen Firmen, vor allem auch unter Umständen im Private-Equity-Bereich, also bei Firmen, die nicht an der Börse gelistet sind, wo man sich nur deswegen beteiligt, weil die so einen guten Fundus womöglich an Bitcoins haben, die aber womöglich in der Bilanz gar nicht ausweisen dürfen, weil sie nach bürgerlichem Recht bilanzieren, und das wissen die meisten Leute nicht, dann darf er ja nur den Einkaufspreis verbuchen. Mhm. Also er macht sozusagen eine Bilanzverkürzung, nennt man das. Und wenn man bei diesen Leuten dann schaut, was hat der und spricht mit den Leuten und warum heilst du die und der macht eine gute Reservenpolitik, die er dann liquidisiert über Banken, ganz normal, dann ist das ein stabileres Unternehmen als das andere, das das nicht hat. Und da könnte sich auch im Kapitalmarkt was bewegen und das wäre sehr europäisch, wenn man ja viel mehr Private-Equity-Firmen in Europa haben als gelistet.
Hat das was mit diesem Fair-Value-Accounting zu tun, das jetzt gerade vor kurzem
erst... Nein, das hat mit dem nichts zu tun, das ist wieder Schnickschnack eher.
Aber Pusela ist da sehr bullisch deswegen.
Naja, das ist wieder, das ist aber nur in Amerika, das gibt es ja bei uns nicht. Ja. Also bei uns ist ja Fair Value Accounting immer so ein bisschen ein Grünanstrich, nicht? Mit diesen ganzen, dass du halt immer nachweist in der Buchhaltung, dass das auch umweltfreundlich sei und so weiter. Das ist mehr dann bürokratischer Schnickschnack eigentlich. Was der Seeler meint, das gibt es ja bei uns gar noch nicht.
Aber was ist das?
Naja, dass man praktisch mit einem nachvollziehbaren Bewertungsverfahren seine Bilanzwerte immer nachweist. Also es gibt ja zwei Prinzipien, das Einkaufswertprinzip, da kann man gar nichts dran rütteln, um das hat man es eingekauft. Man kann dann Randnoten machen, aber das ist für Papiere, die öffentlich gehandelt wird, sehr unpraktisch, weil der müsste ja dann fast jeden Tag ein Gutachten einholen, damit er den Kurs irgendwie rechtfertigen kann. Während daher haben die andere Verfahren, also in Ländern, wo es eine gute Börsentradition gibt, die gibt es ja bei uns nicht. Bei uns ist ja das Börsengeschehen etwas, was zwischen die Banken und ein paar Dings, aber das Publikum nimmt ja gar nicht teil bei uns.
Aber das heißt, weil er hat mir auch so erklärt, dass das einfach dabei helfen würde, dass das Unternehmen Bitcoin quasi als Treasury Asset, als Sparbuch, wenn man so will, ja, oder als Sparschwein nutzen können, weil sie auch profitieren würden durch das Fair Value Accounting davon, wenn der Bitcoin-Preis steigt und nicht nur den Einkaufspreis reinschreiben kann.
Da hat er recht, aber das gibt es in Europa nicht. Nein, das wird es auch noch längere Zeit nicht geben.
Aber es ist natürlich wichtig, damit...
Das kann man aber anders machen, nicht? Und das ist ja... Ich beschäftige mich ja hauptsächlich deswegen, weil ich ja ein kleiner Mittelständler bin, ein typisch österreichischer. Wir tun ja das dann face-to-face machen. Also wenn zu mir wer kommt und sagt, du hast eine GmbH zum Beispiel und sagst, ja, ich würde gerne einen professionellen Gesellschafter drinnen haben, der soll halt dann Cash einbringen, Fiat Cash, dann tust du dir sicher leichter, wenn du erklärst, dass du also schon Erfahrung mit Bitcoin hast, dass du einen Stand aufgebaut, den du auch hodelst, eigentlich eben nur Reserve, und dann wird das Gespräch genauso laufen, dass der potenzielle Investor dann hinterfragt, wie ist deine seine Ansicht über Reserve, und dann macht der die sogenannte Fair Value Bewertung.
Das heißt?
Also der Einstretende macht die Fair Value. Während im Börsen, also wo es der Seller sich bewegt, da macht ein Dritter die faire Bewertung, die der dann zu glauben hat. Der kann das gar nicht überprüfen. Ich kann den Seller seine faire Bewertung auf Fairness gar nicht überprüfen. Da muss ich frisch wieder einer Ratingfirma vertrauen.
Das heißt, wenn ich als private europäische Firma Bitcoin halte, dann muss ich die in meiner Bilanz zum Einkaufspreis drin haben, das ändert sich nicht. Aber wenn ich einen Investor reinhole, dann kann ich dem sagen, schau, ich habe hier 20 Bitcoin liegen.
Dann musst du die stillen Reserven, wie es so schön bei uns heißt, ihm gegenüber aufdecken. Und das ist die wichtigste vertrauensbildende Maßnahme, um solche Leute wie zum Beispiel mich überhaupt in die Gesellschaft zu bekommen.
Und glaubst du, dass wir in Zukunft auf Firmenebene mehr Aktivität sehen werden,
also wo Bitcoin eine Rolle spielt? Ich beobachte das schon, aber nicht derzeit noch nicht in sozusagen Taterzählungen, also nicht, dass mir jemand erzählt, das habe ich schon gemacht, aber in der Form, dass Leute, so wie wir zwei jetzt geredet haben, über diesen Effekt überhaupt reden. Mhm. Das beginnt so, der jammert halt herum, ich kriege von den Banken keinen Kredit, weil bla bla bla, die wieder irgendwelche Vorschriften haben, aber ich würde gerne mich vergrößern, dynamischer machen, wie lege ich das an? Nicht? Und dann, nachdem ich ja kein Berater bin, darf ich ja auch niemanden beraten, aber ich kann ihm meine Lebensgeschichte erzählen, und wenn dann das Vertrauen groß genug ist, dann kann man auch konkret über eine gemeinsame Aktion sprechen. Und dann läuft das so. Und dann geht man mit ihm seine Bilanz durch, oder ihre, wenn es eine Frau ist. Momentan ist es lustig, dass sehr viele Frauen Startups machen. Übrigens, das ist sowas. Also, wo ich da meine Krawatte her habe, das ist Satoshi.io.
Satoshistore.io.
Ja, die Janine Grisser, und die spricht mit mir wie mit einem älteren Herrn heute und fragt mich um Rat. Ich berate sie aber nicht in formeller Hinsicht, sondern ich sage halt, was ich mir denke.
Aber
und so geht das. Und dann Dann auf seitdem bin ich auch Kunde und habe jetzt alle meine Leiberl und Gläser und kaufe ich halt alles bei ihr. Das hat sie schon einen Profit. Und ich weiß auch, weil sie mir das eben erzählt hat, alle Bitcoins, die sie einnimmt, die legt sie sozusagen in gesondertes Schachtel und verwendet sie nicht mehr, weil sie eine Reserve aufbaut. Also man sieht auch diese jungen Leute, die haben ja einen sehr pragmatisch handfesten Zugang zu ihrem eigenen Geschäft. Die tun da nicht so Opium, was der Larry Fink sagt, oder das ist denen alles mehr oder weniger wurscht. Die fragen, was sagt meine Hausbank, was sagt die Steuerbehörde, was sagt meine Mutter, was sagt der Onkel, der bei mir in der Gesellschaft ist. Und was würde ein professioneller Gesellschafter sagen? Weil die meisten haben ja gar keine professionellen Gesellschafter.
Du beobachtest mit einem ganz großen Lust an diesen neuen Entwicklungen und mit diesem unternehmerischen Blick diese kleinen Unternehmen in Österreich, vor allem in Österreich, die langsam in diesen Bereich hineinwachsen. Nicht? Du bist ja auch bei Coinfinity dabei schon lange, schon länger oder seit?
Endlos.
Endlos. Und jetzt?
4, 5 Jahre, glaube ich.
Aber, und jetzt tut sich ja da offenbar eine zweite kleine Schiene auf, ne?
Das ist das, seit wir gemeinsam uns gefunden haben, sozusagen auf einer Gesprächsbasis, lernen mich Leute kennen. Und die treten dann halt an mich heran. Ich bin da eh sehr zurückhaltend, die meisten sozusagen durch sozusagen abblanken, wie es so schön heißt, weil ich kann ja nicht alles machen, ich bin ja schon uralt. Aber ich betätige mich halt so, aber da gibt es diesen großartigen Ausdruck Business Angel, aber von dem halte ich nichts. Ich bin weder ein Engel noch mache viel Business, sondern ich helfe gerne Menschen, dass sie nicht die Fehler machen, die ich mein ganzes Leben gemacht habe und wo ich mit sehr viel Geld vernichtet habe damit.
Ganz unabhängig von Bitcoin, was sind denn die wichtigsten Dinge, die man als junger Unternehmer beachten sollte?
Naja, das Allerwichtigste ist, dass man mit an einer Idee, wenn man sie hat, auch dranbleibt. Und nicht, wenn es nicht nach 5 Minuten schon funktioniert, versucht man die nächste Idee. Also ich kenne Menschen, die machen das ganze Leben alle 2, 3 Jahre was Neues und scheitern aber immer. Obwohl sie vielleicht, und das kann man sogar von außen gut beobachten, wenn sie 2 Jahre länger durchgehalten hätten, wären sie vielleicht durchgebrochen. Tun sie aber nicht. Und das Zweite, was halt mir sehr leid tut, dass wir keinen Sekundärhandel für Firmenanteile in Österreich haben. Das werden praktisch GmbH-Anteile fast nie gehandelt. Mhm. Also die Firmen werden eher zugesperrt und neu gegründet.
Okay, das ist dann aber schon wieder ein nächstes Level, weil das Erste, was du gesagt hast, ist sehr, sehr grundlegende
Geschichte. Ja, das ist für die Startups. Und nachdem man ja im Bitcoin-Bereich, treibe ich mich ja jetzt relativ herum und bin auch dort eher bekannt als im anderen Bereich, sind fast alle aus dieser Bitcoin-Szene, die mit mir reden.
Siehst du Parallelen zwischen der Bitcoin-Industrie, der kleinen Bitcoin-Industrie und der Software-Industrie in den 70er, 80er Jahren?
Das ist auch einer der Gründe, warum ich das so jetzt so antörnt eigentlich. Weil ich mich eigentlich zurückversetzt sehe in die 70er Jahre. Eben, wir haben in einem Interview einmal, habe ich ja erzählt, dass mich manche Leute aus dem Bill Gates, bin ich der Sache nachgegangen, wieso das entstanden ist. Ich war ja einmal größer als der Bill Gates. In den 70er Jahren war die Baker und schon ein paar hundert Leute gehabt und da geht's mal noch zu dritt. Also da war ich natürlich besser als der Bill Gates. Da hat er mich dann rasend überholt. Und das hat mich auch damals sehr geprägt, weil ich gesagt habe, das könnte in Österreich nie stattfinden, dass man sozusagen von null auf diese Größen kommt.
Was auch mit dem Markt zu tun hat und mit der...
Naja, Weltmarkt ist auch für Österreich zugänglich. Also es gibt ja auch in Österreich so heimliche Weltmarktführer, die haben es ja auch geschafft. Das ist es nicht. Das ist das Aufbringen von Risikokapital. Und wenn man schaut, die paar Erfolgreichen, die haben dann entweder die Gunst einer Bank genossen oder waren sehr talentiert im Abgreifen von Fördergeldern.
Was eine eigene Wissenschaft ist, die eigentlich nur Energie verschwendet.
Aber wo man sieht, das kann in sehr hohe Beträge gehen. Es gibt es neuerdings Evidenzen dafür.
Kommen wir zurück zu Bitcoin und zur Frage. Viele Menschen, die uns zusehen, werden jetzt keine Unternehmen gründen. Ja, die werden Bitcoin nutzen, die werden wissen, wenn sie sich denken, naja, ich bin seit X in Bitcoin dabei, ich halte Bitcoin selbst, ich kann mein Leben dank Bitcoin ganz anders gestalten, als ich es vorher hätte können, weil ich habe ein knappes Geld, ja. Wir haben in unserer ersten Staffel ganz ausführlich über die Frage des Urmeters gesprochen, ja. Nicht? Also wir haben mit Bitcoin erstmals etwas wirklich Knappes.
Ein eichfähiges Geldgut.
Ein eichfähiges Geldgut. Etwas, das sich leicht ausspricht, aber das in seiner Konsequenz, also ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, die Konsequenzen dessen zu, also jedes Mal, wenn ich dran denke, geht mein Kopf über, weil das gibt, hat, also, wir vergleichen Bitcoin mit Gold, wir vergleichen Fiat und so, aber das hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Auch Gold war kein eichfähiges Geldgut. Wie kann ich persönlich damit umgehen, als Einzelperson?
Naja, indem man sich etwas bewusster macht, wie messen wir etwas. Nicht? Ich hatte zum Beispiel in diesem Club of Vienna, wo ich ja im Vorstand bin, das ein Nachfolger das vom Club of Rome war, und da wurde damals diese Wachstumsfrage so furchtbar diskutiert, und der berühmte Rupert Riedl, der berühmte Wissenschaftler da aus Österreich, der schon leider verstorben ist, der hat ja den Club of Vienna gegründet und war ein großer Fan von den Meadows, die haben sie persönlich gekannt, und der hat mir eben die Frage gestellt, ob ich da mitspiele, und ich habe gesagt, ja, von was redet ihr eigentlich? Naja, vom Wachstum. Und er hat dann die Idee gehabt, wenn man über Wachstum spricht, da war noch der Herr Woltron auch drinnen in dem Verein, der sich jetzt auch scheinbar wieder rührt, der ist jetzt Kolumnist geworden. Und da wurde die Frage gewälzt, ja, wie misst man denn Wachstum? Und da habe ich den Leuten halt immer versucht beizubringen, wie man in der Technik und in der Naturwissenschaft misst. Und da hat sich herausgestellt, dass alle, die mehr soziologisch denken, immer mit gezinkten Eich-Systemen denken. Nicht? Da gibt es, auf welche Umfrage beziehe ich mich, auf welche Studie, das ist ja heute sozusagen das Zauberwort, immer wird gesagt, ich habe eine Studie. Niemand liest diese Studie.
Also vollkommen willkürlich.
In dem ganzen Klimazeug wird immer von Studien und die Wissenschaft, niemand sagt, an welchem Wert hängen wir das auf. Und dann stellt sich raus, dann werden Werte genommen, die sind eigentlich unmessbar. Nicht? Also wie sich das Klima in 125.000 Jahren entwickelt hat, soll man irgendwann mal einer vorhupfen, wie er das wirklich seriös messen könnte. Da muss man Annahmen treffen damit. Und im Geldsystem ist das auch immer so, weil Geld bisher immer nur ein reines soziologisches Phänomen war oder wirtschaftliches. Aber Wirtschaft ist ja auch sozusagen angewandte Soziologie, könnte man fast sagen. Und neuerdings durch Bitcoin haben wir ein mathematisch fundiertes Eichmaß, das sich an der Mathematik orientiert und dadurch unveränderbar ist. Außer man killt es. Man könnte ja auch den Meta killen und sagen, wir führen jetzt den Maximus ein. Nicht? Und definieren den halt. Aber den müsste man auch wieder mathematisch, naturwissenschaftlich definieren. Und das hat man bis jetzt mit Geld nie gemacht. Und da ist Bitcoin völlig neu.
Das ist ja auch eine wichtige Erklärung. Also das ist eine wichtige Erklärung dafür, dass viele Menschen in Bitcoin eine Lösung sehen für viele Probleme auf der Welt. Viele Probleme, die wir haben, hängen damit zusammen, dass das Geld nicht geeicht ist.
So ist es.
Jetzt rufe ich 100 Ökonomen an und 99 davon werden mir erklären, ich habe komplett den Verstand verloren, wenn ich ihnen das erkläre.
Das bist du chancenlos. Ich habe ja selbst ein paar Semester ja an der damaligen Hochschule für Welthandel verbracht. Und bin immer mit meinem Ingenieurswissen hineingegangen und habe dann die Formeln, die mir die Leute vorgelegt haben, dem üblichen Technikerbrauch folgend mit Extremwerten gefüllt und geschaut, was passiert dann. Und da bin ich fast immer in irgendwelche völlige Unwägbarkeiten. Dann habe ich meine Professori damit konfrontiert und die haben gesagt, ach, so darfst du das nicht machen, war immer die Antwort. Und ich habe immer gefragt, warum darf ich es nicht so machen? Ich habe ja mir die Formel gerade gelehrt. Nicht? Und wenn du ihre eigenen Formeln auf sie selbst anwendest, wirst du immer dieses Erlebnis haben. Das spürt sich aber derzeit ja auch gerade in der Physik auch ab.
Okay, bitte jetzt nicht mit der Physik. Nee, bitte nicht. Da komme ich jetzt nicht mit. Außerdem haben wir mit dem Geldsystem ein Thema, das ist viel zu wichtig.
Nein, aber das, wie gesagt, diese Messmethode muss man schon zur Kenntnis nehmen, sind am verlässlichsten in den letzten paar hundert Jahren in der Physik verbessert geworden. Yeah. Und das schwappt jetzt schon über auf die... Auf das Geldsystem.
Also im positiven Sinn?
Im positiven.
Ah, okay. Ich
dachte, also die müssen jetzt dieselben Qualitätsstandards langsam akzeptieren, die sie in der Physik schon seit langem verwenden, sonst würden keine Autos fahren, sonst würden das alles Technische gar nicht funktionieren.
Naja, man spielt ja in der Ökonomie schon sehr lange damit herum, dass man so tut, als wäre man eine Naturwissenschaft, allerdings auf Basis einer ja, schwammigen Messung.
Solange es die Leute glauben, kann man alles verkaufen. Das ist so. Aber jetzt beginnen zumindest die Bitcoiner daran zu zweifeln.
Genau, und die Bitcoiner haben dann oft ein Problem mit genau dem Satz, den du gerade gesagt hast. Solange sie Leute glauben, kann man alles verkaufen, weil sie oft nicht verstehen, wie die Welt quasi eigentlich auf Lügen gebaut wird. Aber das, offenbar ist das etwas, das ja, nichts Neues ist.
Ich würde das nicht so krass formulieren, auf Selbstbetrug eigentlich.
Ja,
die wollen ja das alle so glauben. Also ich hab auch Jahre jetzt gekämpft, sind diese Leute alle so moralisch verwildert? Und bis ich dann drauf war, die glauben das teilweise wirklich selbst, was sie da verzapft.
Ja, weil du, naja.
Das ist zwar nicht ganz zu fassen, wenn man ein bisschen nachdenkt mit Hausverstand, aber ja, darf man ja nicht wieder mit Hausverstand denken, ist ja fast verboten. Nicht? Man muss ja die Wissenschaft fragen. Und dann kommt die Studie 623 daher, wo du nicht weißt, wer hat die gemacht, was hat der da überhaupt ausprobiert, sondern die liest auch kein Schwanz, komischerweise. Also, ja, aber es wird bezogen drauf.
Also
das ist echt Schummelei.
Ich habe das als Journalist bei der Presse mal miterlebt. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, aber Journalismuswiederholung, also kommt sie nochmal. Ein Ökonom von einer österreichischen Wirtschaftsuni, ich werde jetzt nicht sagen, welcher Ökonom und ich werde auch nicht sagen, welche Uni, macht eine Studie, wie so schlecht ist Bargeld. Ja, weil, und er hat damals, also in der Studie ausgerechnet, Die Studie wurde natürlich bezahlt von der Kreditkartenindustrie.
Natürlich. Ja,
und hat ausgerechnet, also das Bargeld kostet die österreichische Wirtschaft so und so viele 100 Milliarden, weil die Zeit, die wir auf dem Weg zum Bankomaten oder zum Geldautomaten verbringen, könnten wir ja auch Wertschöpfung machen. Da könnte man ja Autos bauen oder Häuser bauen. Der hat er quasi ausgerechnet, was wir in der Zeit an Nicht-Arbeiten gehen.
Wenn wir ihn am Bauschi könnte auch vielleicht schon ein Haus gebaut haben, während er diese Studie schreibt.
Und die Studie, ich bin dort gesessen und ich habe mir gedacht, ich bin komplett im falschen Film. Also aber jetzt wird's noch besser. Jahre später, wirklich Jahre später, dasselbe Ökonom, eine Studie finanziert von der Münze Österreich, so wichtig ist Bargeld. Und ohne Bargeld bricht die Welt zusammen. Und ich schwöre dir, ich bin während der Pressekonferenz, habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Hat nicht dasselbe vor Jahren mir erzählt, dass Bargeld Unsinn ist? Ja? Und dann habe ich das nachrecherchiert in meinen Notizen. Ich habe Gott sei Dank alles aufgehoben und habe ihm dann ein E-Mail geschrieben und gesagt, Herr Professor, Sie wissen schon, dass ich auch bei der letzten Pressekonferenz war. Und es war ihm so unangenehm. Er hat natürlich nichts zugeben können, weil das waren dann andere Parameter und andere Perspektive und so weiter. Ja? Aber er hat sich schon adapt gefühlt.
Aber es gibt halt die käufliche Liebe, gibt es auch in der Wissenschaft.
Aber ich möchte das auch nicht jetzt einem Professor umhängen, um Gottes Willen. Ja, das ist halt einfach überall so.
Das ist das System.
Ja.
Das ist das System. Der freie Forscher, den gibt es ja nicht. Das ist ja, man, das hat es vielleicht einmal gegeben, aber wenn man sich zurückschaut in der Geschichte, wenn man alle diese berühmten wie Newton und Voltaire, das waren alle Leute, die entweder, oder sogar Marx, die alle entweder selbst wohlhabend waren oder einen oder zwei Sponsoren hatten, die sie ihnen Freiraum gegeben haben. Während jetzt wird ja die ganze Wissenschaft durch bürokratische Systeme mit Check and Balances einfach geregelt und da, dort nisten sich überall die Lobbyisten ein. Also diese Lobbyisten-Sache, das ist ja eigentlich ein Krebsgeschwür.
Ja, das haben wir auch vorher kurz angesprochen bei der Gänzler-Geschichte. Wir haben das die Lobbyisten in Brüssel.
In Bitcoin brauchst du keinen Sachverständigen und brauchst auch keinen Studienschreiber, denn das probierst du aus und ob es funktioniert oder nicht.
Aber das ist ja das ist ja genau das, was Bitcoin einerseits so faszinierend macht und andererseits, so, warum es so bekämpft wird. Weil du brauchst das alles, was wir vorher gebraucht haben, nicht mehr. Die Ökonomie ist ja nicht korrumpiert durch die Firmen und Lobbys. Ja, ist sie auch, aber ultimativ korrumpiert, weil sie alle irgendwo am Tropf der Notenbanken hängen und deswegen sagt man, macht man sich keine Gedanken zum Geld an sich. Das Geld kommt einfach aus diesem Gebäude. Das Gebäude, das gehört der Notenbank und damit, da fängt unsere Wissenschaft an. So.
Ja? Ja, und die Notenbank ist wird immer inniger verflochten mit der Politik.
Das nur sowieso. Die
sogenannte Unabhängigkeit der Notenbank ist ja auch eine Fiktion eigentlich. Ja, wer hat denn die Lagarde hingesetzt? Doch nicht das Geldwesen.
Es ist genau diese Fiktion, von der wir vorher gesprochen haben. Das ist ein Selbstbetrug. Ja. Genau dieser Selbstbetrug. Aber es ist zusätzlich ein Problem, wenn es um Bitcoin geht, weil die Notenbanken behaupten zwei Dinge. Sie behaupten, sie sind unabhängig von der Politik und sie behaupten, sie könnten für Preisstabilität sorgen.
Beides ist
Blödsinn, beides ist ein Schmäh, aber beides kann Bitcoin natürlich besser.
Natürlich, aber da müssten sich eine genügend kritische Masse danach halten. Und das ist in einem Stufenplan sozusagen. Es ist natürlich kein Plan, weil Bitcoin hat ja keinen Plan, aber man kann schon beobachten, und wir haben ja schon einmal sogar darüber geredet, diese stufenförmige Entwicklung. Das geht also nicht linear, wie viele glauben, also so in der Glattheit, sondern da gibt's immer so vorpreschendere, nicht so wie jetzt diese ganze ETF-Frage, wenn die kippt, dann haben wir gleich ein anderes Niveau.
Noch eine Stufe.
Wenn in Europa, aber das wird auf Europa relativ wenig Einfluss haben. Daher bin ich der Meinung, wir sollten jetzt beobachten, wie sich das im Mittelstand, was ich vorher beschrieben habe, wo jeder einzelne Chef oder Unternehmer schon allein teilweise aus Selbstschutz sich eine Reserve an Bitcoins. Und da wird sich weisen, da werden die einen werden sagen, ich halte mir das getrennt von meinem Rechtskörper und die anderen werden sagen, das ist ja auch wäre ja auch eine Strategie, du sagst, okay, ich habe das aus dem Unternehmen heraus, ich gebe es gar nicht in die Bilanz, aber ich halte sie privat in der Hinterhand und kann dann ja als Haupteigentümer oder Mehrheitsgesellschafter ja jederzeit dann in Form eines Gesellschafterdarlehens dann einfach die schlechte Währung hineingeben, um sie hinauszublasen, auf Basis der guten Währung, die ich in der Hinterhand halte. Das ist das, was ich propagiere auch selbst lebe.
Das ist, wenn du die Bitcoin privat hältst.
Ja.
Aber du könntest.
Aber sozusagen zweckgewidmet für meine Firma. Das ist ja ein Unterschied.
Kopf. Im Kopf.
Natürlich, da kann dich niemand dazu zwingen. Das kannst du auch dann jederzeit ändern. Du kannst sagen, oh, jetzt pfeife ich auf meine Firma, jetzt mache ich das für mich privat.
Aber die andere Variante, die du angedacht hast, dass ich quasi die Bitcoin in der Firma halte, um dann solche Leute wie dich auch vielleicht als Investoren zu interessieren, ist ja quasi so eine Art Mini-Sailor-Geschichte, nicht?
Ja,
Mini-Mikro-Sailor. Ich habe drei Sailor Bitcoin in der Bilanz.
Ist ja das leuchtende Vorbild und das Vorteil vom Sailor ist, der schafft es in die Medien.
Ja.
Wenn ich fünf kleine hochziehe, schaffe ich es nicht in die Medien, der für dir vielleicht dazu, bist ja auch ein Medium, aber das ist, da sind wir schon in der sogenannten Bitcoin-Blase, nicht? So, das wird mir auch, wenn ich mit anderen Leuten nicht Bitcoin rede, sagt, naja, das mag schon sein, dass der Nico dir zuhört, aber wer ist denn schon der Nico, den zieht ja außerhalb der Bitcoin-Blase niemand. Wir sehen ihn jedenfalls nicht, sagen die. Und weil wir horchen, was sagt die Bank sowieso und die Bank sowieso.
Also ich muss ganz kurz.
Ich wollte dich nur provozieren.
Ich verbuche da wirklich für mich, was sowas betrifft, in aller Bescheidenheit, das zu sagen. Ich kenne ja zum Beispiel die Zahlen von einem Artikel, der in einer Zeitung geklickt wird, ja, oder einem Video, das irgendwo hinter einer Paywall läuft, ja, und die Zahlen schlage ich inzwischen auch locker. Also das.
Ja, aber du wirst dich vielleicht erinnern, es hat einmal sowas wie die 68er gegeben. Die waren ja am Anfang auch eine völlig versprengte Truppe, die nur als Schrullis und blöde Ahne eingestuft wurde von Establishment. Und einige Jahre sind sie dann in alles und jedes eingesickert und heute gibt es so fast eine Diktatur der Nachfolger. Also die dominieren ja fast alles jetzt schon. Ja. Nicht immer zum Guten, aber man muss so wenigstens zur Kenntnis nehmen, im Durchsickern waren sie sehr erfolgreich. Ja. Also da könnte sich die Bitcoin-Szene ein Beispiel nehmen. Wir reden heute jetzt auch mit irgendwelchen Zeichen herum, dass man erkennt, wir sind Bitcoiner.
Was ist der persönliche Schritt? Das ist jetzt noch als Abschluss vielleicht wichtig, wenn wir so von Eichen sprechen. Weil, also quasi, macht es Sinn, diese Karriere durchzumachen? Ich kaufe Bitcoin als Store of Value am Anfang und dann fange ich an, in Bitcoin für mich selbst zu eichen. Ich denke quasi.
Das wäre das ist der wichtigste Schritt. Aber das muss man tun. Und es ist sehr mühselig. Das kann ich also als eigener, aber ich bring's auch noch nicht zusammen. Also ich falle auch immer zurück, dass ich immer den Preis des Bitcoins lese, jeden zweiten Tag oder jeden Tag, und nicht verkehrt drum. Nicht? Weil das noch mühselig ist, das wird nämlich leider noch nicht geliefert. Da gibt's ein paar so Außenseiter-Seiten, da schaue ich auch ab und zu, aber man schaut halt doch immer auf einen Bloomberg oder in Österreich auf einen Baha, oder was immer halt da gerade so an Nachrichtendiensten vorhanden ist. Und die sind alle noch verkehrt rum geeicht. Nicht? Und ich konnte es ja auch, ich war noch nicht Gelegenheit, mit solchen Leuten zu reden, um ihnen zu sagen, warum macht es nicht, das kostet doch nicht so ein Haus, wenn es eine Tabelle verkehrt rum macht.
Na, es geht. In Bloomberg, wenn ich ein Bloomberg-Terminal habe, dann kann ich das schon machen.
Ja, wenn es da Fault, aber wer hat schon Bloomberg-Fault-Terminal? Ich habe nicht gehabt. Das ist mir zu teuer.
Ja.
Das bringt mir ja nichts. Ne?
Aber es gibt auch andere Dienste, die das anbieten.
Das ist auch nicht wichtig, weil die meisten Leute, die ich kenne, die so im wirklich mittelständischen Bereich und kleingewerblichen Bereich tätig sind, haben ja das alles im Kopf. Der muss ja sogar seinen Steuerberater fragen, um sein Bilanzbild selbst zu kennen.
Aber das ist ja der Punkt. Am Ende des Tages, ich verstehe schon, dass man jetzt nicht im Alltag alles in Bitcoin umrechnet, aber wenn ich in Bitcoin spare, wenn ich die Bitcoin im Hintergrund halte, dann sickert das doch langsam ein. Ja, irgendwann kommt der Punkt, kaufe ich mir jetzt das oder kaufe ich mir 0,05 Bitcoin? Also die Frage stellt man sich
aber
dann.
Ja, zum Beispiel, um jetzt wieder nicht bei der reinen Privatperson, da hat man nur Ansprechpartner, die Ehefrau, ein paar Freunde, Bekannte, da geht das derzeit so halt holpert es dahin, aber mir erscheint wichtig, weil das jetzt gerade im eigenen, nicht? Ich habe jetzt mehrere Gespräche, weil es ist Jahresende und man spricht über Bilanz und da redet man mit den Steuerberatern, mit den Wirtschaftsprüfern, mit der Bank. Und ich tue jetzt immer jeden sagen, ja, aber ich habe jetzt Bitcoin drin in der Bilanz. Wie geht es ihr damit um? Und da ist immer das Gleiche. Am Anfang ist große Skepsis, das ist so, und hinten ist das nicht rauslassen. Wenn man dann klarstellt, und das ist das mein Appell, nehmt einen halberten Bitcoin oder ein Zehntel Bitcoin in eurer Bilanz und quält die Leute, dass sie das akzeptieren müssen, das ist in der Bilanz. Mhm. Die werden dann sagen, dann bucht wird es ja dann in der Landeswährung. Aber dann ist dieser Druck da und dann werden alle diese Fragen nämlich automatisch gestellt. Ja, wofür hast du deine Bitcoins? Sparst du auf eine bestimmte Investition oder auf einen bestimmten Konsumwunsch? Oder hältst du das in dem Sinne, wie wir schon gesprochen haben, als diese Reserve, die man nie anzugreifen hat, also dieses berühmte Gold, was im Keller liegt? Und da gibt's dann diese Interaktion und die findet teilweise statt, zum Beispiel in Burgenland, da mit dem Florian, den du ja auch kennst. Ne, der ist
Steuerberater.
Ich glaube, er ist ja noch gar nicht, ja. Er macht ja gerade die Prüfung. Aber der wird seine Klienten schon anders beraten in dieser Hinsicht als ein Althergesetzter. Also, und wir müssen diesen Umstieg, diesen Generationenwechsel beschleunigen. Da bin ich nur ein Sonderfall, weil ich so uralt bin und trotzdem schon so jung denke. Aber die meisten sind eher jung und denken alt.
Aber du bist ein wichtiger Sonderfall, weil nicht nur, dass du das Alter hast, sondern dass du das Kapital, damit die Leute, mit denen du da redest, die Banken und die Steuerberater und die Wirtschaft, die nehmen dich ernst.
Ja, ja? Nicht wirklich.
Aber die müssen die ernst nehmen.
Ja, das ist genau. Zum anderen. Ich kann dafür sorgen, dass er mich wenigstens so tun muss, wie wenn er mich ernst nehmen würde. Weil sonst sage ich, sonst bin ich böse.
Aber glaubst du, dass das Bitcoin in absehbarer Zeit auch wirklich, also Zähler spricht immer davon, pristine collateral, also dass man es quasi wirklich, dass irgendwann einmal das Platz sich so wendet, dass sie sagen, naja, du hast ja Bitcoin in der Bilanz, können wir dir vielleicht einen Kaffee anbieten oder einen Kredit? Oder
Frauen kommen, weißt du, aber da träume ich gar nichts sagen, weil da gibt es Mixed Signals. Auf der einen Seite glaube ich manchmal, das erlebe ich zu meinen Lebzeiten nie. Das macht mich irgendwie traurig, weil ich hätte es ja noch mitgekriegt, weil es ja lustig auch ist. Und ich habe eine statistische Lebensdauer noch von, was ist, 6, 8 Jahre. Also muss es da geschehen. Also mein Optimismus, sag mal, in der Zeit Geschichte und ich bin noch mit dabei. Das ist sozusagen mein Plan, wenn man so will.
Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitrahmen, den wir uns für die Bitcoin-Adoption sowohl in den Unternehmen als auch in den Köpfen setzen sollten. Ja, ich würde mir auch wirklich wünschen, dass du das dabei bist und das erlebst.
Wenn ich wieder Charlie Munger alt wäre, dann erlebe ich es sicher.
Locker. Da hast du noch Spielraum. Ne?
Da hast du noch Spielraum, Peter.
Vielen Dank für diese Folge und alles Gute bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.